Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Seien Sie herzlich begrüßt und herzlich willkommen, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze natürlich wie immer nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer, Presbyter unserer Gemeinde. Hallo Eike, schön, dass du da bist.
Hallo Simon, grüße dich.
Und jetzt würde normalerweise der Gast vorgestellt werden, aber in dieser Folge gibt es keinen. Denn wir haben uns gedacht, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind mittlerweile seit 11 Folgen, naja, eigentlich seit ein bisschen über 11 Folgen mit uns beiden unterwegs. Und in jeder Folge sagen wir unseren Namen und was wir in der Gemeinde so machen. Aber so richtig viel mehr über uns selbst gesprochen haben wir bisher eigentlich noch nicht. Zwar kommen unsere Meinungen und das, was wir denken und fühlen und glauben, immer wieder im Kontakt mit dem Gespräch mit unseren Gästen vor, aber vielleicht dachten wir uns, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir einmal ganz offen und frei sagen, was wir denken und glauben und warum wir diese Aufgabe eigentlich angenommen haben und was wir machen in der Gemeinde, im Kirchenkreis und darüber hinaus. Und wir dachten uns, am besten ist es, wenn man vorne anfängt. Deswegen, Eike, wie bist du eigentlich zur Kirche gekommen?
Ich glaube, wenn ich zurückdenke, dann bin ich zweimal zur Kirche gekommen. Okay. Einmal als Kind, so mit Kindergottesdienst und Mitspielen im Krippenspiel über so familiäre Wege. Und dann ist das irgendwann abgebrochen. Ich würde sagen, so mit der Grundschulzeit ist das dann weniger geworden. Und irgendwann flatterte dann ein Brief bei uns zu Hause ein, der mich einlud zum Konfirmandenunterricht. Aber aus der Gemeinde, aus der der Brief kam, hatte ich irgendwie zwar eine familiäre Verbindung vielleicht oder eine Verbindung aufgrund, weil meine ganze Familie dort schon immer mit verbunden war, aber persönlich eigentlich keine Beziehung. Und dann war ich am Überlegen, ja okay, das mit dem Konfirmandenunterricht, ohne damals zu wissen, was das eigentlich genau ist, das möchtest du schon irgendwie machen, aber in welche Kirchengemeinde gehst du denn? Und da muss ich sagen, das fand ich damals sehr cool von meinen Eltern, dass die gesagt haben, du darfst dich da eigentlich frei entscheiden. Ich komme aus einer reformierten Familie und gehörte damals zu einer reformierten Gemeinde. Also man muss sagen, ich komme aus Ostfriesland, da gibt es eine klare Trennung auch zwischen einer lutherischen Landeskirche und einer reformierten Landeskirche nochmal. Und dann habe ich gesagt, okay, in der lutherischen Gemeinde direkt eine Straße weiter, da gibt es ein Suppenküchenprojekt, wo jeden Sonntag bedürftige und obdachlose Menschen mit Essen versorgt wurden.
Okay.
Und es war die Kirche, die für den Kindergarten meiner Schwester zuständig war.
Okay.
Und dadurch kannte ich so ein bisschen vom Sinn die Leute, die da rumliefen. Aber ich fand vor allem dieses Suppenküchenprojekt irgendwie total cool. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich schon eine neue Verbindung aufbauen muss zu einer Kirchengemeinde, dann möchte ich in die und in dem Suppenküchenprojekt mitarbeiten. Und das war auch, und genau mit dieser Botschaft bin ich auch damals zur Anmeldung gegangen und habe gesagt, ich möchte im Konfirmandunterricht und in der Suppenküche mithelfen.
Okay.
Und das war dann irgendwie mein Eintritt in das kirchliche Leben und dann irgendwie einen Konfirmandenunterricht gemacht. Und ich fand das immer spannend, was da vorne im Gottesdienst passiert.
Ja.
Und bin dann irgendwann per Zufall weil wir mussten auch regelmäßig Gottesdienste besuchen, bin ich mal in eine andere Kirchengemeinde gegangen und habe mich da hingesetzt und gewartet, was passiert. Und dann geht ein Mensch nach vorne und sagt, guten Tag. Und dann, ich bin Predikant. Und das war so das erste, aha, was ist das?
Was zum Teufel
und dann
soll das
herzlich
sein,
willkommen zu einem voll plattdeutschen Gottesdienst.
Oh Gott.
Jetzt saß ich leider so, dass ich auch nicht mehr gehen konnte. Und dann habe ich das mir angeguckt und fand das irgendwie spannend und habe das dann zu Hause nachgegoogelt und fand das irgendwie schön, weil ich das irgendwie spannend fand, was da vorne passiert. Und dieses da Gestalten mit vielen Menschen in Kontakt treten, das hatte irgendwie eine Faszination auf mich und hat es irgendwie hat's bis heute immer noch. Und dann bin ich damals mit 13 nach dem Konfirmandenunterricht zu meiner Pastorin gegangen und habe gesagt, was muss ich machen, um Predikant zu werden?
Erstmal Lektor.
Genau, in der Landeskirche Hannover war die Antwort dann erstmal Lektor und sie hat das dann erstmal zurück und meinte, na, du könntest ja erstmal damit anfangen, sonntags im Gottesdienst die Epistel, das Evangelium zu lesen. Und ich muss sagen, dass aus der Perspektive heute, zurückbetrachtet die Pastoren, das Pastorenehepaar, was ich damals hatte, vor allem die Pastoren, alles richtig gemacht hat, weil sie hat das Interesse, was ich hatte, aufgenommen und mir sofort eine Aufgabe, also eine echte Aufgabe
mit Verantwortung
übergeben und mir das Gefühl gegeben, da wirst du gebraucht und das ist jetzt eine wichtige Aufgabe. Und das Gleiche war mit der Suppenküche und irgendwie verstrickt man sich dann auch so in eine Gemeinde.
Auf jeden Fall,
ja. Und das kann Kirche ja immer gut, kleiner Finger, ganzer Arm. Und so bin ich dann hängen geblieben und bin dann irgendwann auch ins Konfirmandenteam damit eingestiegen. War leider, muss ich immer sagen, weil der Stadtteil, in der die Kirche gemeint war, sehr schnell sehr alt wurde und auch zu so einem alten Stadtteil vielleicht auch ein Stück weit ausgebaut wurde, immer der einzige Jugendliche. Das fand ich immer schade. Oder es waren immer nur sehr wenig junge Menschen in meinem alten Teil dabei. Und dann irgendwann mit Kirchenvorstand. Genau. Und so bin ich dann ein zweites Mal zur Kirche gekommen und dann hängen geblieben. Und mit der Begeisterung für das, was da passiert, aber auch für die Menschen, habe ich dann irgendwann auch eine Begeisterung für den Inhalt gewonnen.
Okay. Genau. Und jetzt hast du selber schon gesagt, du kommst aus dem reformierten Ostfriesland, könnte man sagen. Wie hat sich denn zu uns ins deutlich lutherische Herford verschlagen? Wie kommt das denn? Das ist ja schon ein Stück.
Findest du, ihr seid so lutherisch?
Na.
Ich finde ja, das
naja, wir haben eine reformierte Gemeinde. Hallo Bodo übrigens an dieser Stelle.
Genau. Wie das so ist, ich habe mich dann irgendwann entschlossen, eine Ausbildung zu machen in einer Form, die es in Niedersachsen nicht gab. Und dann war das einfach Zufall, dass es mich hier nach Herford verschlagen hat. Und dann habe ich irgendwann den Fuß mal hier aus Neugier, weil mich das Kirchengebäude angezogen hat, mal den Fuß hier in die Marienkirche gesetzt. Und tja, und damit war es dann um mich geschehen.
Und wir sind alle sehr froh, dass es so gekommen ist, möchte ich an dieser Stelle noch sagen.
Danke. Schmier mir mal fleißig Honig ums Maul.
Ja,
lieber Simon, wie bist du denn eigentlich zur Kirche gekommen?
Oh ja, genau. Wie ist der Pfarrer zur Kirche gekommen? Ich hatte total den Konnex, als du das erzählt hast, dass du gesagt hast, du bist zweimal zur Kirche gekommen. Weil bei mir war das irgendwie auch so. Ich konnte... Man muss dazu sagen, ich komme aus keiner sehr kirchlichen Familie, schon einer gläubigen Familie würde ich sagen, aber keiner sehr kirchlichen. Also wir waren so die klassischen Leute, wir waren vielleicht dreimal im Jahr in der Kirche. Und so gerade in meiner Jugendzeit konnte ich mit Kirche nichts anfangen. Das war irgendwie so mein agnostisch-atheistischer Trip.
Und dabei sind wir so cool und hip.
Und dabei ist die Kirche so cool und hip und war sie natürlich damals auch schon. Yeah. Und so kam es... Das ist eine Geschichte, die meine Mutter immer gerne erzählt. Die direkt nachdem sie erzählt hat, dass ihr einziger Sohn Pfarrer geworden ist, sagt sie immer, ja, das wundert uns auch immer noch, weil Simon wollte eigentlich gar nicht konfirmiert werden. So fragen dann alle Leute, das ist aber seltsam bei einem Pfarrer. Und dann erzählt meine Mutter immer die Geschichte, wie ich eigentlich in die Konfirmation gerutscht bin. Denn bei uns in meiner Heimatgemeinde, wo ich herkomme, war es auch so wie überall, wenn man in einer Gemeinde getauft wurde, dann wurde man nach einer bestimmten Zeit angeschrieben und wurde gefragt, hey, du bist jetzt so und so alt, im richtigen Alter, hast du nicht Bock, dich konfirmieren zu lassen? Und da, wo ich wohnte zu der damaligen Zeit, in der Straße, waren alle Kinder so ungefähr in meinem Alter und eigentlich bis auf eine Ausnahme auch alle evangelisch. Und alle wurden angeschrieben, alle kriegten diesen Brief in derselben Woche.
Nur dich wollten sie nicht.
Genau, nur mich wollten sie nicht. Ich wurde nicht angeschrieben und ich war phänomenal begeistert. Ich habe mir gedacht, oh, das ist super, so billig kommst du aus dieser ganzen Konfirmationsgeschichte nie wieder raus. Ja, wenn es einen Herrgott gibt, falls es ihn gibt, danke dafür, das ist ja fantastisch. Wir lassen das einfach so. Und meine Mutter hat gesagt, nee, ich rufe da an, du wirst auch konfirmiert. Ja, wir lassen das jetzt hier nicht einfach so abbrechen. So musste ich zu dem Konfirmationsunterricht, den ich erst gar nicht so cool fand, zum Schluss aber irgendwie schon. Es gab vieles, was mich damals an der Kirche interessiert hat, aber leider irgendwie nicht so sehr, dass es mich in der Kirche halten konnte. Und so brach es danach wieder ab, bis ich in der Oberstufe war und ein neuer Junge zu uns in die Schule kam, der auch Christ war, aber in einer freievangelischen Gemeinde unterwegs. Und der hat mich da einmal mit hingenommen und das war quasi mein zweiter Eintritt in der Kirche. Also ich war zu meinen Abi-Zeiten und darüber hinaus Mitglied einer freievangelischen Gemeinde und das war sehr schön und hat mir wahnsinnig viel gebracht und gegeben, weil ich da lernen und sehen konnte, wie Kirche sonst aussehen kann. Nicht nur so, wie man es vielleicht aus den landeskirchlichen Strukturen kennt, sondern wie vielfältig Kirche auch sein kann und wie vielfältig der Dienst ist, den man tun kann. Und als ich angefangen habe, also als es für mich irgendwann feststand, okay, ich möchte Theologie studieren, habe ich auch überlegt, ob ich ein richtiges, in Anführungszeichen, Theologiestudium mache, also ein staatliches, oder ob ich an eine Bibelschule gehe, und bin mittlerweile aber sehr froh darum, dass ich mich für das richtige Theologiestudium entschieden habe, weil mittlerweile hat sich in meinem Glauben viel verändert und ich glaube, mittlerweile passe ich auch nicht mehr so ganz gut in eine Freikirche. So kam das tatsächlich. Bei mir brauchte es genau wie bei dir, Eike, 2 Anläufe, bis ich irgendwie pappen geblieben bin an der Kirche.
Mich würde nochmal interessieren, was dich da gehalten hat, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vorher würde ich gerne erstmal mal ein bisschen Musik hören.
So, Eike, jetzt haben wir drüber geredet, wie wir eigentlich in die Kirche gekommen sind. Dann das spannendste Thema, worum es ja momentan in der kirchlichen Landschaft geht, ist die Zukunft. Ne? Also auch in unserem Podcast ging es ja immer wieder um das Thema Zukunft und es gab jede Menge Impulse und Studien aus den letzten Jahren und so weiter und so fort. Die beschäftigen sich aber vor allem mit dem, was irgendwie in der Kirche schlecht läuft. Deswegen dachte ich mir, wäre es vielleicht spannend, wenn wir in das Thema Zukunft und das, was wir von Kirche wollen, einsteigen mit der Frage: Wo siehst du die große eine Stärke und den größten Schatz der Kirche? Was ist das, was dich eigentlich bei deiner kirchlichen Arbeit begeistert? Gibt's da was?
Natürlich. Ich glaube, also neben, ich nenne es jetzt mal den Glaubensinhalten, glaube ich, ist der größte Schatz der Kirche die Gemeinschaft und die Menschen, die da drin tätig sind. Also man würde vielleicht sagen die Gemeinde, aber die Gemeinschaft und die einzelnen Menschen, die entweder dabei sind, aber auch die einfach Lust haben, Kirche zu gestalten. Und ich glaube, dass das die zwingende Voraussetzung eigentlich für Kirche überhaupt ist, dass es Menschen gibt, die unserem Glauben einen Ausdruck verleihen. Und ich glaube, das ist der größte Schatz, dass wir viele tolle Menschen, viele sehr engagierte Menschen auch, und das finde ich, wo wir beim Punkt Zukunft sind, Menschen mit Visionen und Menschen, die auch Lust haben, Kirche nochmal neu zu denken oder neu immer Bock haben, obwohl sie schon Jahre bei der Kirche dabei sind, zu sagen, wir wollen nochmal was Neues ausprobieren, wir haben Lust nochmal unsere Inhalte nochmal anders auch weiterzugeben. Und ich glaube, dass das größte Kapital und das größte Geschenk, das unserer Kirche einfach die Menschen sind, die in ihr leben.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ohne sie funktioniert Kirche ja auch nicht. Ne? Das ist es.
Und ohne sie funktioniert Glaube auch nicht.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und es ist vielleicht auch ein gutes Zeichen dafür, dass es halt keinen Stillstand gibt, sondern dass es die Menschen gibt, die immer weitergehen und weitermachen wollen. Ne?
Genau. Wie ist das mit dir?
Bei mir ist es, also lustigerweise sind irgendwie, glaube ich, sind es bei mir auch genau die gleichen beiden Komponenten, aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Also wenn ich an Kirche denke und daran denke, was mich an ihr begeistert, dann ist das vor allem ihre Botschaft. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mir bisher nicht so richtig Sorgen um die Zukunft der Kirche mache. Ne? Also klar, wir haben irgendwie jede Menge Zahlen und Fakten und Daten und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir vorstelle, dass unsere Botschaft, dass es einen gnädigen Gott gibt, dessen Liebe wir durch nichts kaputt machen können, dass das irgendwann obsolet wird, dann merke ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ich könnte mir keine Welt denken, wo unsere Botschaft keinen Sinn und keinen Wert mehr hat. Und deswegen finde ich die so begeisternd. Denn es ist einerseits der Grund, aus dem ich lebe und das mache, was ich mache. Und andererseits finde ich es deswegen genauso wie du wahnsinnig toll, dass es in der Kirche so viele vielfältige Menschen gibt, die aus demselben Grund so viel Arbeit und Zeit und Schweiß und Herzblut in die Kirche investieren und in ihre Botschaft und dass das alles weitergehen kann. Und das macht mir ganz, ganz viel Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht, also ich kenne das selber, trotzdem gibt es immer so ab und zu mal Durchhänger. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, wenn man für die Kirche arbeitet. Deswegen wäre es für mich spannend zu hören, gibt es irgendwas, was dich bei deinen Aufgaben besonders motiviert oder ein Ort, wo du wieder Kraft tanken kannst bei allem, was du tust?
Das ist eine gute Frage. Und ich habe festgestellt, es ist immer wieder was anderes. Also mal ist es, sich einfach in die Kirche zu setzen, zum Beispiel, wenn die ganz leer ist. Das finde ich gerade an der Marienkirche total spannend, einfach dann da mal zu sitzen und zu hören und zu schauen und da so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das ist manchmal das Richtige. Und manchmal ist es einfach mit Menschen wieder in Kontakt kommen. Und wenn man dann sich zu irgendwas trifft, weil man irgendwas plant, was organisiert und so weiter. Und ich finde, auch das kann Kraft geben, weil die Dynamik einen auch wieder aufbauen kann und auch dann auch mitzieht und mitbegeistert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was ist dich da?
Eigentlich
dein Energy Drink.
Mein Energy Drink in der Kirche sind tatsächlich die Menschen. Also wenn ich irgendwie eine lange, harte, stressige Woche hatte und irgendwie so mit Ächzen und Würgen dann es irgendwie bis zur Trauung am Samstag geschafft habe und die ist dann super mega und am Ausgang stehen 80 Leute, die mir sagen, wir würden direkt nochmal heiraten, wenn wir mit ihnen heiraten dürften nochmal, so als mit ihnen als Pfarrer, dann weiß ich wieder, warum ich das mache und warum das gut ist, dass ich das mache und ich sehe, dass ich einen Sinn erfülle gerade und dass es gut ist, dass ich da bin. Und das ist so das, was mich in der meisten Zeit trägt. Ansonsten Ruhe ist was Schönes, das würde ich auch sagen. Ich setze mich auch gerne mal alleine in eine Kirche und merke dann, was es für ein Raum ist und wie unglaublich lange und breit die Geschichte ist, die durch die Menschen zurückreicht, die vor mir in diesem Raum saßen.
Diesen Gedanken, ich finde gerade, wenn man vor alten Kirchen steht, kenne ich. Aber gerade dieser Gedanke, wenn man sich in die Kirche setzt und dann irgendwie hochguckt, die Säulen hochguckt oder ins Gewölbe guckt und dann denkt, hey, diese Kirche stand jetzt schon 1000 Jahre hier, über 1000 Jahre hier. Und über 1000 Jahre hat sie unterschiedliche Menschen gesehen. Das zeigt vielleicht, relativiert so ein bisschen vielleicht auch mal die Sorgen, die man irgendwie so mit Kirche und Zukunft und so weiter hat. Andererseits, wie ist unsere Situation jetzt? Und ist sie vielleicht von der Charakterart so anders, dass doch vielleicht nochmal es wieder notwendig ist, nochmal wieder punktuell stark Energie zu investieren?
Ich würde sagen, vieles ist ähnlich. Wir haben immer wieder festgestellt, dass Frömmigkeit und Kirchenmitgliederzahlen Schwankungen unterliegen, aber ich würde schon sagen, vieles ist heutzutage besonders. Ich nehme das mittlerweile so wahr, dass viele Menschen sich von Kirche abwenden, weil sie der festen Überzeugung sind, dass in der Kirche nichts stattfindet, was sie irgendwie angeht. Und was ja schon durchaus spannend ist, weil das ist tatsächlich nicht einzigartig im Verlauf der Geschichte, aber das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Zeichen unserer Zeit. Wir sind momentan in einer wahnsinnig spannenden Epoche, in der vieles im Fluss ist. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, Corona ist nur eine dieser Sachen, die momentan gerade viel verändert. Vorher waren es andere Sachen. Und Kirche passt, glaube ich, für viele Menschen nicht so rein, weil in ihrem Blick ist die Kirche was sehr Starres, was sich halt nicht verändert.
Ich würde dir allerdings in deiner vorherigen Aussage, weil Kirche sie nichts angeht, widersprechen, weil meine Erfahrung eigentlich eine andere ist. Dass die Menschen durchaus sagen, in der Kirche findet was statt, was mich angeht und was mich auch berührt oder mit dem ich was anfangen kann, wofür ich mich auch interessiere. Was ich aber merke, und das ist jetzt vielleicht, da habe ich dich jetzt vielleicht zu früh abgebrochen, dass es uns jetzt teilweise noch nicht gelingt, die richtigen Räume diesen Menschen zu eröffnen, wo sie das für sich entdecken können. Und da sind wir bei dieser Starrheit vielleicht so ein bisschen. Wir fahren jetzt seit mehreren hundert Jahren ein Konzept, was ja auch für einige Menschen passend ist. Und das möchte ich denen auch gar nicht abstreiten, weil die natürlich genauso wichtig und genauso Gemeinde sind wie alle anderen. Aber ich glaube, und das ist der große Auftrag der aktuellen Zeit, diese Räume, die im Moment noch nicht geöffnet sind, wahrzunehmen oder den Bedarf dafür wahrzunehmen, vielleicht um diese Räume zu öffnen. Und ich glaube dann, nicht nur, dass wir dann neue Menschen gewinnen, vielleicht, dass wir sagen, okay, wir erreichen jetzt mehr Menschen mit unserer Botschaft. Ich finde, das ist ein sehr passiver Gedanke. Vielleicht treten aber auch ganz andere Menschen nochmal mit ganz neuen Ideen einfach zur Kirche dazu und bereichern sie einfach auch noch mal aktiv.
Genau.
Also, ja. So, und ich glaube, dass da, und wir sind ja, sprechen ja dauernd irgendwie mit 1000 Leuten über Zukunft und Digitalität und, und was kann man andere. Alles so machen mit Kirche. Und ich glaube, wenn wir müssen eine digitale Kirche oder digitale Räume nutzen und so weiter. Ich glaube, das ist eine dieser Räume, für die es Bedarf gibt, die wir jetzt aber, wo wir uns trauen müssen, die das Türen zu dazu zu ja. öffnen und zu sagen, wir können dazu was beitragen, wir können das bereichern, wir haben Exakt. Ideen.
Genau. So. Ich würde auch sagen, die größte Herausforderung unserer Zeit momentan ist, dass wir wieder lernen, Menschen Resonanzräume zu bieten. Ich glaube, so abstrakt könnte ja. man es vielleicht irgendwie sagen, weil bis jetzt ist es halt so, ne, wir haben eine kirchliche Struktur und eine kirchliche Tradition und wir sind halt irgendwie so, und wenn Menschen zu uns kommen und mit bei uns mitmachen wollen, dann müssen die halt irgendwie zu diesen Traditionen und zu diesen Strukturen passen. Und wir haben es, so wie du es gesagt hast, glaube ich, an vielen Orten verloren, agil und wandelbar zu sein.
Ich glaube, also, wir haben uns mit dieser diese Struktur, die ja auch Sinn macht und wo es ja auch einen Gedanken gibt,
genau.
aber er funktioniert gleichzeitig auch als Filter.
Exakt.
Als sehr starker Filter und filtert uns einfach auch tolle Menschen vielleicht raus und tolle Ideen, und das finde ich einfach schade.
Genau. Menschen, die vielleicht nicht Bock haben, sonntags morgens um 10 in einem agendarischen Gottesdienst zu sitzen, für die ist das ein harter Filter, was wir hier treiben.
Genau. Während man auch sagen muss, für die Menschen, für die es wichtig ist, für die Struktur erhalten ist, für
genau.
die es Leben strukturieren
vielleicht
die
brauchen ist, das,
sonntags ja. um 10 Gottesdienst, auch die brauchen das, und die sollen das Recht dazu haben, sonntags um 10 Uhr einen Gottesdienst erleben zu dürfen. Ich glaube, dass wir uns da, und wir hatten das ja mit Professor Dickbreder mit schon einmal, richtig. Ich glaube, dadurch, dass sich, ihr beide hattet das genannt, komplexe Welt.
Richtig, eine überkomplexe Welt.
Überkomplexe Welt, so, und ich glaube, eine überkomplexe Welt, die kann man nicht mehr mit einfachen Antworten einfach erfüllen. Und muss man genau. ja auch gar nicht. Dafür hat man ja vielleicht einfach die Chance, indem man einfach Antworten hat, die einfach zugeschnittener sind auf die Menschen, auch einfach mehr und auch einfach vielleicht auch tiefer oder persönlicher zu erreichen. Und ich glaube, dass da ein guter Weg, ein digitaler Weg sein kann.
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, na gut, okay, digitale Kirche ist ein bisschen mein Steckenpferd. Natürlich würde ich das sagen, dass wir da viele Chancen und Möglichkeiten bisher nicht wahrnehmen, die wir haben. Es gibt vielleicht auch ein paar Chancen, die wir verpasst haben und die jetzt weg sind. Aber ich würde sagen, das sind weniger. Also das Land ist hell und weit, haha, dass uns da noch offen steht an dieser Stelle. Wir müssen es aber einfach machen. Und dass wir das können, also dass die Kreativität und dass der Mut eigentlich da ist, das haben wir im Lockdown gelernt, wo auf einmal halt alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die ganzen Gemeinden um uns rum, nicht die Hände in den Schoß gelegt haben, sondern gesagt haben, okay, wir können keine Gottesdienste mehr feiern, dann machen wir irgendwas fürs Internet. Das ging ja auch.
Genau. Und wobei ich mir aufgefallen ist, jetzt während der Lockdown-Zeit, dass man vielleicht, wenn man vieles anguckt, nochmal vielleicht so ein bisschen, und das klingt jetzt ja von oben herab, so ein bisschen die Spreu vom Weizen nochmal trennen muss. ja. Aber wenn man vielleicht Internet anfängt, dann muss vielleicht auch der Impuls in den digitalen Raum gar kein Impuls sein, dass jede Gemeinde selbst einen Impuls da reingeben muss oder selbst was kreieren muss, selber Inhalte produzieren muss, sondern dass man sagt, hey, wir gucken einfach Gemeinschaft, der etwas toll und gut kann und eine tolle Idee hat, mit dem kreieren wir was gemeinsam für einen digitalen Raum. Quasi die gleiche Botschaft muss nicht 15 Mal in den Raum posaunt werden, sondern lieber dafür einmal oder zweimal und dann mit der Liebe und dem Know-how, und es ist ja einfach so, dass genauso wie der Gottesdienst am Sonntag auch der digitale Raum, wenn man ihn ernst nimmt, einfach auch Know-how braucht.
Auf jeden Fall. Genau, also dieses Kirchturmdenken macht im Internet oder ergibt im Internet keinen Sinn mehr. So, ne? Also da muss halt nicht jede Gemeinde halt ihr eigenes Ding machen. Ne? Also
und das zeigen uns ja die ganzen sozialen Netzwerke,
genau.
Twitter, Facebook, und die haben ja eigentlich mit diesem ganzen Kirchturmdenken oder dem, ich lese nur eine Zeitung, ich höre mir nur einen Nachrichtenkanal an, haben ja eigentlich diese Grenzen aufgehoben.
Exakt.
Indem man über Twitter oder über Facebook oder über Instagram einfach die ganze Meinungspluralität abgebildet bekommt.
Genau, aber dafür braucht es vielleicht nochmal neueres Nachdenken von Kirche. Also das ist eigentlich ein spannendes Thema eigentlich. Eike, was denkst du, wenn du an die Zukunft denkst? Wie schaffen wir es, unsere Stärken, von denen wir jetzt ja einige gesammelt haben, in die Zukunft zu transportieren? Hast du sowas wie einen Wunschzettel für die Kirche der Zukunft?
Ich würde mir Mut wünschen, Mut, Neues auszuprobieren und auch den Mut, mal gegen die Wand zu rennen. Also wir haben als Kirche einfach noch nicht viel Erfahrung im Internet. Und ich glaube, es gibt Kirchengemeinden, die haben das. Und es gibt auch eine digitale Kirchenstruktur, zum Beispiel aus Amerika, wo das ja viel verbreiteter ist.
Genau, ja.
Ich glaube, das ist teilweise gar nicht zu übertragen auf die Frömmigkeitsstruktur, die wir hier in Deutschland haben, weil die nochmal anders ist. Und ich glaube, wir brauchen auch einfach den Mut, was auszuprobieren, aber auch den Mut zu scheitern. Und ich würde mir wünschen, ein Wohlwollen von etablierten Strukturen, dass die das nicht als Konkurrenz erleben.
Genau.
Weil es ist keine Konkurrenz, es ist ein Miteinander. Und es kann was Ergänzendes sein. Ich glaube, dass den persönlichen Kontakt, dass das Internet nicht ersetzen kann.
Nee, auf gar keinen Fall.
Oder nicht vollumfassend ersetzen kann. Aber er kann ein Weg dahin sein. Oder er kann unterstützen, ein begleitender Prozess sein zwischen den persönlichen Kontakten. Ich glaube, das ist eine Chance, die sich da auch einfach öffnet. Und da ein Hand in Hand ist einfach toll. Und ich fände es schön, wenn wir einen Raum finden, wo wir auch die Ideen einfach dann umsetzen können.
Da stimme ich dir zu 100% zu. Ich würde, glaube ich, noch eine Sache ergänzen. Natürlich, da spricht der Theologe, was ich mir wünschen würde, wäre eine Theologie fürs 21. Jahrhundert. Weil wir haben jetzt gerade noch mal durch die neuen Medien und durch den Lockdown festgestellt, dass wir da verhaftet sind. Also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber während des Lockdowns wurde darüber diskutiert, wie man eigentlich Abendmahl feiern kann. Jetzt in Zeiten, wo man es halt nicht in der Kirche, ob es zu Hause ist, ob es Hausabendmahl geben darf, ja oder nein. Da ging es teilweise in der akademischen Theologie hoch her.
Und oder das ist, kann man ein Gottesdienst einfach 1:1 abfilmen ohne Gemeinde?
Genau,
und,
richtig.
Und wie ist es mit dem Segen?
Spricht man den in die Kamera? Kommt er dann zu Hause an? So. Das sind Sachen, da merken wir, da haben wir relativ schnell festgestellt, und ich bin wahnsinnig beeindruckt von den Kolleginnen und Kollegen, die so mutig gesagt haben, das ist egal, da denken wir später drüber nach, wir machen das jetzt einfach mal. Aber ich glaube, für die nahe Zukunft haben wir festgestellt, dass da noch eine Schwachstelle ist und dass wir dringend über sowas nachdenken müssen.
Genau, allerdings, du hast recht, diesen Aktionismus, der da entstanden ist, der war gut. Mhm. Und jetzt geht es darum, den zu kanalisieren, würde ich sagen.
Genau.
Allerdings dürfen wir uns da, glaube ich, nicht, und da sehe ich eine Gefahr, uns da wieder in unseren eigenen Strukturen oder in den Strukturwillen sich verhaken oder drin versanden. So. Das kann auch einfach wieder entmutigend sein.
Genau, ne? Also wenn halt aus dem Nachdenken jetzt irgendwie ein neues Reglement wird und man muss jetzt das so und so oder so machen, ansonsten ist es falsch, dann wird es mit Sicherheit auch die Kreativität zu sehr hemmen. Aber das ist halt, dass wir halt überhaupt mal drüber nachdenken und dass diese große theologische Unsicherheit bei unserem kirchlichen Handeln, die ja doch an einigen Orten und in einigen Bezügen spürbar war, dass die mal angegangen wird, das halte ich schon für wichtig. Das bringt uns nur weiter. Und je mehr Leute drüber nachdenken und reden, desto produktiver kann das Ganze werden. Und das ist bis jetzt noch viel, also es gibt viele gute Fragmente für die Gegenwart, aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, dass unsere universitäre, systematische, dogmatische Theologie noch so ein bisschen im letzten Jahrhundert
versagt. Aber vielleicht entwickelt die sich einfach. Also vielleicht entwickelt die sich einfach mit dem Tun. Vielleicht muss die Learning by Doing, vielleicht muss die Theologie da einfach mal vom Tun lernen und das dann in Form greifen.
Und nicht andersrum.
Als junger Mensch hätte ich noch einen Wunsch, und das wäre, wir konfirmieren junge Menschen und zu vollwertigen Gemeindemitgliedern.
Genau.
Und mein Wunsch wäre es, die auch ernst zu nehmen und ihnen auch was zuzutrauen und ihnen auch Kompetenzen zu vertrauen, ihnen auch Verantwortung anzuvertrauen. Und ich glaube, dann bleiben auch viele junge Menschen, wenn sie das wirklich das Gefühl haben, eine Aufgabe und auch gebraucht zu sein.
Ja, auf
und
jeden Fall.
Es ist einfach so, wir brauchen Nachwuchs. Und gerade wenn wir es auf die Digitalität, wir brauchen auch die Ideen und die Kompetenzen dieser jungen Generation.
Auf jeden Fall. Ich sehe das zu 100% genauso. Gerade wenn wir uns mit neuen Medien, also so neu sind die Medien ja auch nicht mehr, also dass wir die immer noch neue Medien nennen, ist eigentlich schon bezeichnend. Aber gerade wenn wir uns mit der digitalen Sphäre beschäftigen, dann können wir das mit Sicherheit nicht ohne die jetzt jungen Menschen tun.
Oder beziehungsweise eigentlich sollten wir, und das wäre mein Wunsch, von vorne herein als tragende Säule vielleicht mitdenken.
Definitiv.
Und überlegen, wie können wir die Lust, da was mitzugestalten, auch einfach nutzen. Und wir beide hatten ja jetzt auch mehrfach schon mit Konfirmanden und,
genau,
und Menschen, die jungen Menschen, die schon konfirmiert sind, schon auch Gespräche, die gesagt haben, hey, das ist genau unser Thema.
Wir wollen das machen.
Ich kann Instagram, ja. Ich beschäftige mich meinen ganzen Tag mit Instagram. Ich hätte voll Bock, euch dabei zu unterstützen, irgendwie einen Instagram-Kanal mit aufzubauen. Ich hätte Lust, mit Twitter aufzubauen. Ich hätte Lust, eine Webseite zu betreuen, wo man Inhalte nochmal kommunizieren kann. Und ich glaube, dass wir da auch Potenzial haben. Und auf das müssen wir zusammenführen.
Genau.
Und dann kann nochmal wieder was wachsen auch, was vielleicht auch wieder ausfüllt.
Auf jeden Fall. Aber das ist vielleicht noch der nächste Punkt, auf den ich jetzt gestoßen bin. Jetzt haben wir ganz viele Wünsche formuliert. Gibt es was dir Hoffnung macht, dass wir diese Wünsche erreichen?
Ich glaube, im Moment sind es immer wieder die Begegnungen mit Menschen, wo man merkt, wenn die von einer Idee überzeugt sind, dass sie sich dann auch reinhängen.
Mhm.
Und das ist auch immer wieder Menschen sind, die auch für Kirche bereit sind, Energie zu investieren und Lust haben, sich da reinzuhängen. Und ich glaube genau, die Botschaft ist nicht tot zu bekommen und eine Welt ohne unsere Botschaft kann ich mir auch schlecht vorstellen. Allerdings kann ich mir auch eine Botschaft ohne Menschen, die diese leben, auch schlecht vorstellen. Und das wird schon irgendwie klappen.
Ich bin auch sicher. Also immer wie gesagt,
wenn wir den Mut dazu haben
und bereit sind,
da auch Blindflüge vielleicht mal zu starten oder auch mal zu scheitern und uns das auch erlauben, ohne zu sagen, wir stampfen das wieder ein.
Aber den Mut habe ich halt gesehen und auch diesen Willen, ein Scheitern in Kauf zu nehmen. Das habe ich im Lockdown.
Sich zu beteiligen.
Genau, das war genau das, was wir im Lockdown gesehen haben, wo ich wahnsinnig stolz auf unsere Kirche war. Also nicht auf unsere Kirchengemeinde, sondern auf alle Kirchengemeinden, die ich gesehen habe. Und seitdem kann sich eigentlich keiner mehr rausreden, weil das Potenzial ist da, der Mut ist da, der Wille ist da, wir können es packen. Also wenn wir es nicht tun, dann eigentlich, glaube ich, nur aus.
Und Corona hat uns den Bedarf gezeigt.
Definitiv.
Also auch mit diesem Podcast sehen wir ja einfach, dass wir Menschen erreichen, die wir sonntags nicht im Gottesdienst antreffen, die aber unseren Podcast hören. Diese Menschen grüße ich an dieser Stelle noch einmal, neben allen anderen
Hörern natürlich
auch. Und genauso ist das auch mit Konzerten, die aus Kirchen per Video übertragen werden oder Gottesdienste, die übertragen werden oder Kurzimpulse, die übertragen werden. Die Kanäle, die jeden Tag die Losung irgendwie einem aufs Handy schicken und so weiter, werden hunderttausendfach abonniert. Ich glaube, der Bedarf ist da und jetzt hat Corona auch gezeigt, wir können das auch. Jetzt müssen wir uns das nur trauen.
Das denke ich auch. Puh, das war ganz schön intensiv. Dann würde ich sagen, hören wir gerade noch mal ein Minütchen Musik und dann geht's ins Ende. Thank you. So, damit sind wir auch am Ende dieser etwas anderen, kürzeren Podcast-Folge Lebenszeichen. Vielleicht bevor wir in die Abschlussmusik gehen, die spannende Frage, die Sie sich vielleicht stellen, was erwartet uns in den nächsten Podcasts? Zu uns kommen werden, das kann ich jetzt schon sagen, Matityahu Kellig, der Vorstand der jüdischen Gemeinde hier in Herford, und Holger Karsfeld. Das haben einige von Ihnen vielleicht schon im Interview mit dem scheidenden Superintendenten Michael Krause im Haller Kreisblatt, glaube ich, war das, gelesen, dass der auch ein Gast in unserem Podcast sein wird. Darauf freuen wir uns schon sehr, auf alle beide.
Und worauf wir uns auch sehr freuen, ist, wenn Sie uns ein Feedback geben oder uns eine E-Mail schreiben mit Ihren Gedanken zu der Folge, zu den Themen, die wir besprochen haben, oder uns auch Ideen schicken. Schicken Sie uns eine E-Mail an gemeinde@marienkirche-herford.de oder sprechen Sie uns einfach persönlich an, wenn Sie uns begegnen. Und was vielleicht manchmal nochmal für Verwirrung sorgt, wann erscheint dieser Podcast eigentlich? Der Podcast erscheint immer 14-tägig am Sonntag um 18 Uhr, plus minus 5 Minuten. Diese Folge erscheint am 6.9. und die nächste mit
Matityahu Kellig,
genau, erscheint dann am 20. um 18 Uhr.
Perfekt, genau so ist das.
Bleiben Sie bis dahin gesund und behütet, und wir freuen uns, wenn Sie dann das nächste Mal wieder einschalten mögen oder uns wieder zuhören mögen.
Bis dahin. Bis dahin, alles Gute, machen Sie es gut.